begrüße alle, die auch jetzt noch dazugekommen sind. Ich freue mich, dass wir hier auf Gottes Wort hören dürfen. Es wurde bereits auf den Büchertisch und Infotisch hingewiesen. Ich bin froh, wenn ich nicht wieder alles mitschleppen muss morgen nach Hause, was ich mitgebracht habe. Dann wäre es ja nicht nötig gewesen. Also bedienen Sie sich. Das Geld für die Bücher dürfen Sie einfach in die Schachtel legen. Ein Buch zum Beispiel, biblische Glaubenslehre, gut als Nachschlagewerk zu irgendeinem biblischen Thema oder Auslegung des ersten Korintherbriefes und so weiter. Schauen Sie einfach. Dann habe ich so Flyer mitgebracht. Das eine ist ein bisschen dunkler und das andere ein bisschen heller. Wenn man jungen Leuten auf das Studium an der STH Basel hinweisen möchte, dann ist das ein guter Flyer. Und wenn man selbst überlegt, ja, in welche Form könnte ich so eine Ausbildung unterstützen, braucht es das überhaupt auf Hochschulniveau? Ich glaube, dann gibt der Flyer gut Antworten. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, gerade auch das, was da unten steht, das unterschreiben wir auch so und sehen das völlig auch so wie der Bibelbund, dass es diese Überzeugung braucht, dass die ganze Bibel Gottes inspiriertes Wort und Wahrheit ist und eine ganze Einheit. Und das ist sehr, sehr entscheidend für das Theologiestudium und auch für die Zukunft unserer Gemeinden. Und deswegen braucht es eben auch diese Ausbildung. Ja, wir haben morgen in einer Woche die Eröffnungsfeier. Am Montag diese Woche haben die Vorlesungen begonnen mit knapp 20 neuen Studierenden. Da sind wir sehr dankbar. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das ein Zuwachs. Beten Sie weiter für diese Arbeit. Wir sind im Akkreditierungsprozess. Ich habe den Eindruck, da sind wir sehr gut unterwegs. Und ich möchte auch da sagen, es geht nicht darum, eine Akkreditierung auf Kosten dieser ganzen Wahrheit. Das ist für uns ausgeschlossen. Aber Gott ermöglicht das und das ist wunderbar, dass es möglich ist. Biblische Antworten auf Zeitströmungen in der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass ich jetzt die Lösung habe heute Abend. Aber vielleicht gewisse biblische Antworten, die Sie mitnehmen können. Das ist ein schwieriges Thema. Wie sollen wir heute Gemeinde Jesu bauen? Gerade hier in unserem deutschsprachigen Raum, finde ich, ist es absolut schwierig. Und da braucht es sehr, sehr viel Weisheit, Demut, aber auch einfach Glaube an die Bibel, dass wir da den richtigen Weg gehen. Gerade unter uns, dass wir uns einerseits nicht so unnötig von allem abschotten und sagen, nur ich bin noch derjenige, der allein den richtigen Glauben hat, alle anderen nicht, aber auf der anderen Seite einfach nicht alles stehen lassen, sondern den biblischen Weg gehen. Es ist mein Anliegen, da ein bisschen Antworten zu geben. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, wörtlich etwa passt euch nicht in das Schema dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Verstandes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir leben in einer Zeit, die von einer großen Religiosität geprägt ist. Manche predigen immer noch, dass wir hier in der Zeit des Rationalismus leben. Ich glaube, dass diese Zeit zum großen Teil vorbei ist. Auf der einen Seite prägt uns die ganze Aufklärung natürlich immer noch stark, aber auf der anderen Seite hat die Religiosität doch gerade auch in unseren Ländern in den letzten Jahren stark zugenommen. Frage ist, ob damit auch das geistliche Leben im Sinn der Bibel zugenommen hat. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Ich denke nicht, denn die Interessen liegen heute anderswo und es zählt heute etwas anderes als vielleicht früher, was funktioniert, was im Leben funktioniert. Und da braucht es eben auch die Religiosität, weil man merkt, ohne Religiosität funktioniert das Leben doch nicht so gut. Also braucht man irgendeine Religiosität. Hauptsache ist, es funktioniert. Biblische Lehre wird oft als langweilig empfunden. Vielleicht sind wir ja manchmal auch ein bisschen selbst schuld als Verkündiger, dass wir langweilig verkündigen, was eigentlich so hervorragend ist. Die biblische Botschaft, da sind wir auch immer wieder selbst herausgefordert, die biblische Botschaft nicht langweilig zu verkündigen. Aber die Frage ist das allein der Maßstab? Hauptsache, es funktioniert. Hauptsache, ich erlebe Gott irgendwie. Egal wie. Hauptsache, es stimmt mit dem Gefühl, mit dem Erlebnis, biblische Lehre trennt, Gefühl einigt. Ja, Frage ist, wie sollen wir damit umgehen in unseren Gemeinden? Paulus sagt, es werden Zeiten kommen, da werden sie ihnen sich Lehrer wählen, die ihnen das sagen, wonach ihnen die Ohren jucken, im 2. Timotheus 4. Sollen wir das tun? Sollen wir also den Menschen das verkündigen, was sie hören, damit sie kommen? Dann wachsen unsere Gemeinden, ne? Vielleicht auch nur eine Zeit lang, vielleicht nicht lange, weil das auf die Dauer auch nicht befriedigt. Oder sollen wir ihnen die Wahrheit ohne Kompromiss verkündigen, auch wenn sie dann vielleicht nicht zu uns kommen? Junge, Jugendliche und so weiter, wenn sie dann unserer Gemeinde den Rücken drehen? Das sind sicher Fragen, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Obwohl uns ja eigentlich theoretisch die Antwort klar ist, habe ich den Eindruck. Also die Antwort ist klar, nein, wir sollen die Bibel verkündigen, ohne Kompromiss, ohne faule Kompromisse zu machen. Aber wie gehen wir dann damit um? In dieser Zeit der religiösen Ich-Gesinnung, ich will und so weiter. Ich will Heiligung, was immer. Wie gehen wir damit um? Wie bauen wir in so einer Zeit Gemeinde auf der Grundlage der Bibel? Ja, denn zum nächsten Punkt oder zum ersten Punkt dieses Referats, Zeitströmungen in den Gemeinden. Ich möchte kurz darauf eingehen, habe schon angedeutet, Pluralismus und Individualismus, das sind so Schlagwörter in der Postmoderne, die sicher unsere Zeit sehr stark prägen. Pluralismus heißt, es gibt nicht die Wahrheit, sondern es ist alles relativ. Es gibt viele Wahrheiten, das heißt, wir lassen uns gegenseitig stehen. Ich akzeptiere deine Meinung, du akzeptierst meine Meinung. Es ist halt eine plurale Welt mit vielen Wahrheiten. Individualismus ist interessanterweise ganz eng damit verbunden. Ich für mich, du für dich. Wenn ich deine Wahrheit einfach stehen lasse, dann heißt das, geh deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Und weiter müssen wir uns nicht füreinander, umeinander kümmern. Das ist interessant, dass diese zwei Tendenzen eigentlich so sich gegenseitig mit einschließen. Das ist aber interessant zu beobachten. Alle Toleranz heißt gleichzeitig, dass man gleichgültig gegeneinander wird. Im biblischen oder im ursprünglichen Sinn heißt ja Toleranz einander ertragen. Das ist was ganz anderes. Dann muss ich halt die Meinung des anderen manchmal ertragen, auch wenn es schwer ist. Das ist aber eine ganz andere Sache. Heute spricht man auch nicht mehr von Konfessionen, also von Bekenntnissen, sondern von Denominationen. Das sind Benennungen. Spielt keine Rolle. Ich bin Mennonit, du bist Baptist und. Wir haben verschiedene Benennungen, ne? Ist aber alles das Gleiche. Nachdem man lange sich vielleicht so unnötig bekämpft hat und jeder hat dem anderen das Heil abgesprochen, ist plötzlich alles okay. Man versucht zusammenzuarbeiten mit allen Kirchen, um die Glaubwürdigkeit zu stärken. Auf die Lehre kommt es ja nicht so drauf an. Ist ja eh alles relativ mit unserem Glauben. Jeder liest die Bibel durch seine Brille, also lassen wir das mal stehen und wir arbeiten zusammen. Hauptsache, wir leben die Einheit und sind dann glaubwürdig. Individualismus prägt auch uns als christliche Gemeinden, als sogenannte Evangelikalen, denke ich auch, manchmal doch recht stark, ich stehe im Zentrum, ich will die Führung des Heiligen Geistes für mich, aber nur für mich. Ich will selbst bestimmen, wie er mich führen soll. Das ist ja eine wunderbare Führung. Der Herr hat mir gesagt, eine Ich-Gesinnung, ich will Heiligung, ich will Erweckung, ich will Zungenreden und so weiter. Manchmal ist sie auch sehr fromm. Aber Frage ist, will es wirklich Gott auch so? Ist das nicht dann doch eine individualistische Einstellung? Ich will. Zungenreden ist ja eh noch so ein Thema für sich. Ich will Zungenreden, damit ich zeigen kann, wie geistlich ich bin. Genau das, was Paulus im 1. Korinther 12 bis 14 bekämpft, steht dann plötzlich wieder im Zentrum. Paulus will gerade das nicht. Zungenreden, Sprachenreden in der ursprünglichen Urgemeinde eine Gabe des Dienstes, um das Wort zu verkündigen in einer fremdartigen Sprache. Hier aber eine sehr starke Ich-Gesinnung. Paulus fordert auf, im gleichen Zusammenhang, wo er das sagt, was ich einleitend zitiert habe, sie werden sich Lehrer geben, die ihnen das sagen, wonach ihnen die Ohren jucken, sagt er zu Timotheus, was schreibt er? Verkündige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Verkündige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Heute heißt es oft, der Kunde ist der König. Das ist Marketinggesellschaft. Der Kunde ist der König. Wenn Sie in den Aldi gehen, dann sind Sie der König. Alles muss sich darum drehen, dass es Ihnen möglichst gefällt. Wenn Sie in die Gemeinde kommen, dann sind Sie der König. Alles muss sich darum drehen, dass es Ihnen gefällt, dass Sie sich wohlfühlen und dass Sie wiederkommen. Das heißt, ich darf gar nicht sagen, was Ihnen auch wehtun könnte. Obwohl der Arzt ja manchmal wehtun muss, wenn er operiert und so weiter, damit er uns heilt. Aber hier darf das nicht wehtun. Holthaus schreibt dazu, der Glaube ist zur Ware geworden. Also Holthaus hier von Gießen, von der FTH. Der Glaube ist zur Ware geworden. Prediger werden zu Verkäufern und Entertainern, also Unterhaltern. Ich muss mir die Brille aufsetzen, das ist kleine Schrift. Die Hauptsache ist, die Menschen bekehren sich, egal wie. Wir bieten ihnen die Gnade zu Schleuderpreisen an, informieren die Käufer nicht über die Risiken und Nebenwirkungen des Glaubens. Jesus ist eine Ware geworden und muss sich damit den Gesetzen der Marktwirtschaft anpassen. Nach der Bibel, nach dem Neuen Testament heißt, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König, heute ist oft, scheint so, der Kunde der König zu sein. Die Gefahr ist aber auch in der Seelsorge, dass sich plötzlich nur um uns dreht. Was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich selbst verwirklichen kann und so weiter. Es geht nicht darum mir, wie kann mein Leben Jesus gefallen, sondern wie kann ich mir gefallen? Und wie kann ich mit mir fertig werden? Ich denke, natürlich müssen wir lernen, als Christen mit uns fertig zu werden. Aber so kommen wir nicht weiter. Das ist das Problem. Wenn sich alles um uns dreht, kommen wir nicht weiter auf die Dauer. Auch in den Hauskreisen kann das leicht so sein, dass es alles darum geht, dass wir uns ganz nett miteinander unterhalten und so eine Art Selbsttherapie durchführen. Ich bin selbst einige Jahre für die Hauskreise unserer Gemeinde in Paraguay zuständig gewesen und da hatten wir auch die Diskussion, arbeiten wir vorgegebene Texte durch, Bibeltexte und so weiter, oder kommen wir einfach zusammen und tragen alle was zusammen, jeder spricht über seine Problemchen und so weiter. Ja, und eine ältere Frau hat dann gesagt, ich habe beides erlebt, aber ich finde es viel besser, wie wir es machen, dass wir vorgegebene Texte haben, darüber reden, dann hat das immer noch einen Platz, dass man über seine Probleme spricht. Aber wenn wir nur über unsere Probleme sprechen, stehen wir wiederum in Gefahr, nicht uns vom Fleck wegzukommen. uns nur um uns zu drehen und nicht wirklich zu fragen, was kann ich tun, damit ich wirklich Gott gefalle. Jesus sagt, wenn ihr die Wahrheit tut, dann werdet ihr sie erkennen und sie wird euch frei machen. Johannes 8, 31, 32. Die Wahrheit, wenn ihr sie tut, sie wird euch frei machen. Auch die Anbetung wird oft sehr egozentrisch gesehen, meine ich. Es gibt lange Anbetungszeiten. Man versetzt sich in einen gewissen Gefühlsstand. Lobpreiszeiten, Anbetung hat allerdings in der Bibel, meine ich, direkt gar nichts mit Singen zu tun. Lesen Sie mal Offenbarung 5, da wird die Anbetung ganz klar vom Singen unterschieden. Anbetung heißt in der Bibel vor Gott niederfallen und sagen, Gott, hier ist mein Leben, du verfügst über mein Leben. Und beim Niederfallen kann man nicht sehr gut singen, glaube ich. Und wenn wir singen, dann geht es darum, dass wir Gott verherrlichen für das, was er uns geschenkt hat. Und es geht nicht darum, dass wir uns selbst verwirklichen. Also für mich ist das ein ganz großer Unterschied. Ich finde es sehr schön, wenn wir so kräftig wie heute gemeinsam Gott loben können. Weil Gott uns seine Fülle geschenkt hat, nicht damit er sie uns schenkt. Denk an Epheser 5, ab Vers 18 bis 20. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Dann erscheinen wieder diese Indem-Sätze, wie beim Missionsbefehl, auch wiederum als Begleitumstände. Weil wir vom Geist erfüllt sind, singen wir Psalmen und Lieder und so weiter. Aber es geht nicht darum, dass wir singen, um von Geist erfüllt zu werden. Singen ist nach der Bibel auch nicht eine Grundlage zu Evangelisation. Es kann ja sein, dass Leute sich durch ein Lied bekehren. Das ist schön. Aber die klare Verkündigung des Wortes ist die Grundlage für die Evangelisation. Wir leben also in einer Zeit, in der man dem kritischen Denken gegenüber grundsätzlich in den Gemeinden sehr oft kritisch gegenübersteht. Am besten, man denkt möglichst wenig. Dann ist man besonders vom Geist erfüllt. So der Eindruck. Hier wurde schon einleitend gelesen aus dem 1. Petrus, Kapitel 4 und Kapitel 5. Seid nüchtern. Kapitel 5, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Seid nüchtern, das heißt, denkt klar. Nicht einschlafen im Denken. Oder im 1. Thessalonicher 5, Vers 6 bis 8, wo Paulus auch vor der Endzeit warnt und sagt, ja, sie werden sagen, Friede, Friede, und dann wird das Unheil über sie kommen. Ihr aber, ihr seid nicht Söhne der Finsternis, sondern ihr seid Söhne des Lichts, Kinder des Lichts. Seid nüchtern. Schlaft nicht ein. Denkt. Wacht. Anbetung ist also nach der Bibel ein Lebensstil, eine Einstellung der Hingabe, und es ist wichtig, dass wir diese Einstellung auch heute haben. Jesus sagt, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen, damit auch Gott gemäß, und die Wahrheit, die haben wir in Jesus Christus und in seinem Wort, darüber möchte ich morgen in der Predigt noch mehr sagen. Bei der Anbetung geht es also darum, dass wir unser Leben täglich Jesus ganz hingeben. Verkündigt wird das Wort vom Kreuz. Und es ist wichtig, dass Menschen verstehen, warum Jesus, der Sohn Gottes am Kreuz sterben musste. Das ist ganz wichtig. Damit sie erkennen, was es heißt für sie ganz persönlich und was heißt an Jesus gläubig werden. Ich bin überzeugt, je besser Menschen das verstehen, wenn sie zum Glauben kommen, desto wirksamer werden die Folgen sein. Desto mehr wird man das sehen. Nicht einfach so gefühlsmäßig, ich gehe jetzt durch die Buße mit der Masse mit in der Anbetung, weiß aber gar nicht, was ich getan habe. Sondern ich verstehe, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat und deswegen braucht es eine Umkehr. Buße tun heißt nichts anderes als eine Wende zu machen von 180 Grad. Weg von der Sünde hin zu Gott. Buße tun und Bekehrung sind eigentlich in der Bibel Synonyme. Das heißt, sie bringen das Gleiche zum Ausdruck. Bringen eine Wende zum Ausdruck. Damit zum zweiten, biblische Antworten. Ich habe heute Nachmittag schon über den Missionsbefehl gesprochen, wo Jesus sagt, mache zu Jüngern. Ein Jünger ist ein Schüler, ein Lernender und das bleiben wir ein Leben lang. Wer ist unser Lehrer? Ist Jesus und wir lernen nicht nur theoretisch von ihm, sondern ganz praktisch. Das heißt, er will immer mehr sein Leben durch mich leben. Das ist das Ziel. Jesus will immer mehr sein Leben durch mich leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wie können wir in unserer finsteren Welt heute Salz und Licht sein? Nicht dadurch, dass wir uns anpassen, sondern dadurch, dass wir uns erneuern lassen. Vom Wort Gottes her, von Jesus Christus her. Paulus sagt, dass unser Denken erneuert werden muss. Ich habe Römer 12, Vers 2 gelesen vorher. Unser Denken soll erneuert werden. Es ist ja nicht so, wenn der Mensch ohne Gott falsch denkt, das Denken dann an für sich falsch ist. Dass wir also dann möglichst wenig denken sollen als Christen. Sondern wir sollen von Gott her denken. Und es gibt nur einen Weg, richtig zu denken, das ist von der Bibel her zu denken. Weil die Bibel Gottes Wahrheit ist. Von der Bibel her über Gott zu denken, von der Bibel her über Menschen zu denken, von der Bibel her über die Welt zu denken. Paulus schreibt weiter an seinen Sohn Timotheus oder Schüler Timotheus, 1. Timotheus 3, 15. Die Gemeinde ist eine Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Gottes ist eine Säule und Grundfeste der Wahrheit. Mit anderen Worten bedeutet das, in der Gemeinde wird Gottes Wort nicht nur ganz gelehrt, klar gelehrt, als ganze Wahrheit gelehrt, sondern auch gelebt. Dadurch sind wir eine Grundfeste der Wahrheit, dass Gottes Wort unser ganzes Leben prägt und uns damit auch von der Welt unterscheidet. Paulus, das hatte ich vorher auch schon zitiert, betont, dass er 3 Jahre lang in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes gelehrt hat. Wir sind herausgefordert, den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren und ich meine, dass der Römerbrief, mit dem ich mich schon seit Jahren sehr intensiv beschäftige, ich bin noch nicht fertig, aber irgendwann soll auch dazu ein ausführlicher Kommentar erscheinen, allerdings in mehr als 300 Seiten haben, aber ich will sagen, der Römerbrief, der ja kurze Zeit vor dieser Milet-Rede geschrieben worden ist, zwischen den 3 Jahren in Ephesus und der Milet-Rede hat Paulus den Römerbrief in Korinth geschrieben. Das ist meine Überzeugung. Und die fasst meines Erachtens sehr gut zusammen, was Paulus damit meint, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nein, der Römerbrief ist nicht der ganze Ratschluss Gottes, aber eine kompakte Zusammenfassung davon. Hin eben von der Verlorenheit der Menschen hin zur Rechtfertigung zur Heiligung hin zu Israel und so weiter. Das sind alles Themen, die im Römerbrief behandelt werden. Das heißt, wir sollten Theologie und biblische Lehre heute nicht einfach als langweilig betrachten, sondern wir sollten uns gründlich mit der Bibel und mit der Bibelauslegung beschäftigen. Besonders in den Pastoralbriefen, also Timotheusbrief und Titusbrief, wird die gesunde Lehre immer wieder stark betont. Die gesunde Lehre, auch schon im Römer 16 zum Beispiel. Oder in Römer, anderswo schon im Römerbrief. Die gesunde Lehre ist auch die gesund machende Lehre, die uns gesund macht im Denken und im Handeln. In 2. Korinther 10 schreibt Paulus von Vers 3 bis 5, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht fleischlich, sondern unsere Waffen sind geistlich, die wir einsetzen zur Zerstörung von Festungen und gegen jede Überlegung, die sich gegen die wahre Gotteserkenntnis erhebt. Gedankengebäude reißen wir nieder, sagt Paulus, mit geistlichen Waffen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als bibeltreue Christen so sehr fleischlich kämpfen. Das ist nicht gut. Und uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, wo das gar nicht nötig ist. Das hilft nicht. Aber mit geistlichen Waffen sollen wir kämpfen, mit dem Wort Gottes. Das zweischneidige Schwert, so lesen wir es ja im Hebräer 4, Vers 12 oder im Epheserbrief 6, ab Vers 17. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes. Nicht wir. Auch nicht meine Predigt primär. Nur wenn ich Gottes Wort verkündige. Ich muss nicht Menschen verändern. Ich muss nicht Menschen kaputt machen. Nein, Gottes Wort auslegen, klar verkündigen, das wird Menschen ändern. Das wird Menschen verändern. Das wird Menschen von ihren Sünden überzeugen. Das wird Menschen zu Christus führen, wenn Christus im Zentrum gepredigt wird. Und damit komme ich zum dritten. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Predigten sollten Auslegungspredigten sein. Also keine langweiligen, nein. Nein, nehmen wir Jesus als Beispiel, die Emmaus-Jünger. Denen hat er Gottes Wort ausgelegt. Was sagten sie am Schluss? Brannten nicht unsere Herzen, als er uns das Wort ausgelegt hat. Brannten nicht unsere Herzen. So stelle ich mir das vor. Oder ein Stephanus, mit der Stephanus-Rede. Also am Schluss blieb nichts anderes übrig, als ihn zu steinigen, weil er ihn so klar eben gesagt hat, was die Wahrheit ist, mit einigen Worten. Natürlich ist die längste Rede in der Apostelgeschichte, aber trotzdem Verhältnis nicht so lang, wie ich heute predige oder spreche. Predigten sollten Auslegungspredigten sein. Das heißt, dass ich einen moralischen, philosophischen oder psychologischen Vortrag nicht mit einer Predigt verwechseln sollte. Ein moralischer Vortrag kann sehr fromm sein. Aber hilft nicht weiter. Moralischer Vortrag ohne Christuszentrik und so weiter. Ein psychologischer Vortrag, ich habe einige solcher Predigten gehört, scheinbar an Predigten, wo dann am Schluss nicht das Wort Gottes, sondern die Psychologie, die jeweilige Psychologie im Zentrum steht. Ich denke, Psychologie kann uns helfen, Menschen zu verstehen, aber die Grundlage muss immer die Bibel sein. Das Menschenbild, das zeigt uns die Bibel, wer der Mensch ist, das zeigt uns nicht primär die Psychologie, die ja manchmal doch sehr stark ideologisch geprägt ist. Also wir müssen von der Bibel her versuchen zu verstehen, wer der Mensch ist und was er nötig hat und so weiter. Also Auslegungspredigten. Das heißt auch, dass wir als verantwortliche Verkündiger erstens uns mit hermeneutischen Fragen beschäftigen sollten, aber wenn wir fragen, welcher Hermann ist gemeint, dass wir die Bibel auch sorgfältig auslegen und wir sollten eben auch mit biblischen Lehren uns beschäftigen, gesamtbiblischen Lehren, dass wir nicht mal so predigen und mal so predigen. Ja, das Ziel ist schlussendlich, ich habe heute vorher schon Epheser 4 ab Vers 12 zitiert, Paulus sagt, dass wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Das Ziel ist die Mündigkeit. Glaubensleben von allen Geschwistern, nicht nur vom Pastor oder vom Pfarrer, sondern dass alle erwachsen werden im Glaubensleben und selbst beurteilen können, was wahr und was falsch ist, wo Gefahren sind und wo sie nicht sind. Ja, das heißt aber auch, dass wir uns als Mitarbeiter der Gemeinde Jesu schulen lassen müssen, wir müssen uns prägen lassen, wir müssen selbst lernen. Deswegen schreibt Ott, C. Ott, zitiere ihn, ein weiser Pastor wird stets darauf achten, dass er mindestens ebenso viel Zeit, ich kann das gut zitieren, weil ich nicht ein Pastor bin, obwohl ich auch in der Gemeindeverantwortung stehe als Mitältester. Er wird, und als einer, der den Ältestenrat leitet, muss ich noch sagen, aber er wird darauf achten, dass er mindestens ebenso viel Zeit mit der Betreuung von Mitarbeitern einsetzt, wie mit der Betreuung von Krisenfällen. Auf diese Weise investiert er seine Zeit in Menschen, deren seelische und geistliche Gesundheit für das Gemeindeleben von entscheidender Bedeutung ist. Es braucht also Leiter, und das braucht Leiterschulung. Es ist ganz wichtig, dass wir heute in den Gemeinden Leiter haben, die von der Bibel her, die von Jesus Christus geprägt sind, die wie Paulus sagen können, nehmt mich als Vorbild und Christus. Manchmal scheint das fast ein bisschen überheblich zu sein, dass Paulus sich zuerst nennt, aber Paulus lässt sich von Christus her prägen, deswegen kann er das sagen. Nehmt mich als Vorbild, dann ist Christus euer Vorbild. Wer kann das sagen? Nehmt mich als Vorbild, dann ist Christus euer Vorbild, weil ich mich von Christus prägen lasse. Das ist, was Paulus sagt. Das ist also ganz wichtig, dass wir so uns von der Bibel her prägen lassen und das wird auch die Demut mit einschließen. Also ich beobachte das zunehmend mit Sorgen, wie die Machtfalle doch auch unter denen, die sie bekämpfen, doch ein großes Problem ist und wie Christen sich gegenseitig kaputt machen. Das ist, damit dienen wir, glaube ich, nicht der Gemeinde Jesu. Wir brauchen gerade unsere Generation in der Postmoderne, braucht Vorbilder. Vorbilder, die von dem, was sie sagen, überzeugt sind. Wenn wir in der Predigt Sachen erzählen, von denen wir nicht überzeugt sind, werden wir Menschen, auch gerade die Jungen, nicht überzeugen können. Die ersten Christen lebten für ihre Überzeugung. Übrigens war die Welt damals sehr pluralistisch, in der die ersten Christen lebten. Aber sie überzeugten Menschen, weil sie Überzeugungen hatten, für die sie auch in den Tod gingen, wenn es sein musste. Sie lebten für ihre Überzeugungen. Sie wussten, dass es nicht darum geht, dass wir uns jetzt irgendwann zusammensetzen und wir diskutieren mal, ob die Wahrheit irgendwo in der Mitte ist, zwischen deinen und meinen Überzeugungen. Und da kommen noch Dritte dazu. Jeder hat ein bisschen Wahrheit, sondern sie wussten, Jesus ist die Wahrheit. Was wir brauchen, ist also weder eine Abschottung von der Welt, noch eine unkritische Übernahme der Welt, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit der Welt, vom Wort Gottes her. Das ist wichtig und notwendig. Auch gerade in der sogenannten Wissenschaft, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber es gibt ja Christen, die dort hervorragende Arbeit leisten, dass man dort zeigt, wir haben allen Grund, an die Bibel zu glauben, nach wie vor. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich mit den Lehrern meiner Kinder spreche. Übrigens habe ich vorher vergessen, dass ich 3 Kinder habe. Der Älteste ist jetzt 16, Tochter ist 14 und der Jüngste ist 9. Also schon die Größe von 12, aber ist 9. Und wenn ich mal mit Lehrer und Lehrerin spreche über Dinosaurier und so weiter, merke ich, die haben eigentlich keine Ahnung, wovon sie wirklich reden. Das lehrt die Schule so. Wenn man sagt, ja, aber Dinosaurier haben offenbar mit den Menschen gleichzeitig gelebt, naja, das lehrt halt die Schule so. Das ist ihre Antwort. Mehr Grundlage haben sie nicht. Und das ist ja eine gute Möglichkeit. Einfach, vor allem unsere Kinder brauchen dort Grundlage. Paulus sagt, ich zerstöre jedes Gedankengebäude, jede Burg von Gedanken, die sich gegen die Gotteserkenntnis in Christus Jesus und den Gehorsam Christus Jesus erhebt. Nicht mit fleischlichen Waffen, sondern mit geistlichen Waffen. Und Jesus sagt auch am Ende der Bergpredigt, am Schluss von Kapitel 7, Matthäus 7, sagt, das Haus wird ein festes Fundament haben, das auf dem Felsen gebaut ist. Dieser Fels ist Jesus. Und Jesus kann man nicht von seinem Wort trennen. Ich werde morgen noch weiter darauf eingehen. Jesus kann man nicht von der Bibel trennen. Sonst haben wir einen Jesus, den es so gar nicht gibt. Jesus ist mit der Bibel verbunden. Jesus sagt, Mose spricht von mir. Und zu mir wollt ihr nicht kommen, um durch mich ewiges Leben zu haben. Und deswegen sagt Jesus, wird Mose euch richten, auf den ihr vertraut. Er wird euch richten. Johannes 5 nachzulesen. Fasst das kurz zusammen. Wir leben in einer Zeit des Individualismus, des Pluralismus. Jeder toleriert den anderen, jeder lässt den anderen stehen. Das heißt aber auch jeder nur für sich. Ich für mich, du für dich. Also ertragen im wahren Sinn des Wortes, tolerant, tolerare, kennt man dann gar nicht mehr. Und das prägt leider auch unser christlich-geistliches Denken, unser Gemeindeleben sehr stark. Wir erleben den Individualismus sehr stark auch in den Gemeinden. Auch manchmal unter einem sehr frommen Deckmantel. Die Bibel zeigt uns dagegen, dass Jesus die Wahrheit ist, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass diese Wahrheit allein uns schlussendlich frei macht. Und diese Wahrheit ist auch nicht zu trennen von der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes, die wird von Paulus bezeichnet als Grundfeste der Wahrheit. Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wir sind Licht der Welt, Salz der Erde und das sind wir nicht dadurch, dass wir uns anpassen, sondern dadurch, dass wir den Zeitgeist kritisch durchleuchten von der Bibel her und dass wir so Antworten geben für unsere Zeit. Und so können wir Salz der Erde und Licht der Welt sein. Gott möge wirklich Gnade schenken, dass wir auch in unseren Gemeinden dieses Licht weitergeben, dass Menschen sich wirklich zu Jesus bekehren und im Glaubensleben wachsen können und wiederum Zeugnis für die Welt sein können. Lasst uns beten. Ja, Vater, in aller Demut wollen wir zu dir kommen, in der Gewissheit, dass wir erschwacht sind. Aber du hast uns in eine ganz, ganz große Verantwortung gestellt, in eine ganz, ganz große Aufgabe. Nämlich dein Wort wahrhaftig weiterzugeben, auf dich hinzuweisen, mit unserem ganzen Leben, auch als Gemeinde. Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du auch hier und bei uns Gnade schenkst, überall, dass deine Gemeinde eine Säule sein kann, ein Licht, ein Lichtturm, den man vor weitem sieht, dass Menschen dich erkennen, dass sie dir begegnen, dass sie zu dir kommen, dass sie ihre Sünden erkennen, dass sie ja wirklich Buße tun, dass sie umkehren zu dir und dass sie in der Heiligung leben. Schenke Gnade, dass wir ihnen ein Vorbild sind. Herr, und reinige du uns durch dein Wort mehr und mehr. Rüste du uns aus, befähige du uns, deine Zeugen deine Boten zu senden.